Gästeliste Geisterbahn.
Der Podcast. Holen wir mal eine Flasche Bier. Flasche Bier, sonst streike ich hier.
Herzlich willkommen zu Deutschlands einzigen Podcast, wo nicht zwar nicht Gerhard Schröder als Kanzler außer Dienst ist, sondern nicht nur ein Helmut Kohl, sondern zwei Helmut Kohls. Deshalb schalten wir zuerst zum Wesselinger Helmut Kohl. Wie geht's Ihnen heute, Herr Kohl?
Ja, also die Spielervereinigung Wesseling-Urfeld ist auf Erfolgskurs und das freut mich natürlich sehr.
Danke sehr, cool. Das freut mich auch zu hören. Dann gehen wir mal nach Tübingen zum Herrn Helmut Kohl Nummer 2.
Was?
Ich habe gehört, Sie waren heute schon trainieren draußen, Runde laufen. Stimmt das?
Ich bin gar nicht. Alter, ich darf Schweine braten. Ja. Ich wollte sagen, der tolle Partner.
Jetzt ist einfach nur noch jemand ohne Wangenknochen, ohne Wangenmuskeln.
Der mehrere Hefewürfel gegessen hat.
Ja, wie kam man in der Schule, ey, da konnte immer Benny, Grüße gehen raus, ich glaube nicht, dass er unseren Podcast hört, aber der konnte den immer und der hat den immer so gemacht, so, ich versuch's mal wirklich jetzt ohne Witz irgendwie so ein irgendwie so, das war immer so, es ist schon falsch, ich weiß, aber es hat so eine Art, weißt du, wie ich meine, so, es hat es nicht raus, dieses, ich kann es einfach irgendwie überhaupt nicht, heißt er nicht Gerd Schröder übrigens,
klar. Der heißt Gerd Schröder, ja.
Ja, aber du hast Gerhard gesagt am Anfang. Bisschen mehr Respekt vor unseren Influencern, Herrn, heutzutage.
Oh ja, den habe ich spätestens, seitdem ich gestern die Roomtour von Bibis Beauty Palace gesehen. Habt ihr das Video zufällig gesehen?
Ja, klar. 5 Millionen Euro kostet das Haus.
Nils, hast du das auch gesehen?
Nee, ich habe, glaube ich, noch nie ein Bibi-Video angeguckt.
Ich auch nicht, aber...
Nils, aber das musst du dir angucken. Das ist unfassbar.
Bibis Beauty Palace führt durch ihr, ich glaube, dreistöckiges Haus plus Partykeller.
500 Quadratmeter.
Und der eine der ersten Sätze ist, wir haben hier 40 Meter Einbauschränke verbaut. Und das Geile ist, sie hat halt so ein, wie so ein im Katalog so ein Rich House gekauft, was ja auch, ne, das spreche ich hier ja nicht ab, sie ist ja nur mal, und ihr Mann sind ja mit die größten Promis in Deutschland. Natürlich können die eine geile Bude haben, sage ich nichts gegen. Aber es ist sehr lustig, wie sie die ganze Zeit so tut, als würde sie so durch so ihr Hostelzimmer zeigen. So, ja, und hier haben wir noch das, dann haben wir das noch gemacht. Und alles sieht so ganz schlimm aus, so ganz steril und nirgends ist irgendwas. Da fehlen eigentlich nur noch so Plastikäpfel auf dem Tisch. Und dann am Ende des Videos, sorry für den Spoiler, gehen sie dann so in den Keller und dann sagen sie, ja, jetzt bin ich ganz aufgeregt, weil das habe ich euch noch nie gezeigt. Und dann dachte ich, okay, jetzt kommt bestimmt so ein Panic Room, ne? Dass sie da so einen krassen Bunker haben oder sowas.
Ja.
Und dann haben sie da einfach in einem Keller so eine Bar und einen Billardtisch stehen, weil das ihr größter Traum war. Und das sieht so traurig aus alles.
Es sieht halt 1:1 aus wie ein Tatorthaus, finde ich.
Stimmt. Und dann auch so der Vorgarten ist einfach nur so Rasen mit Beton. Es gibt so eine Facebook-Seite, die heißt irgendwie Gärten voller Hass oder sowas. Oder irgendwie so
ähnlich. Ja, es ist sehr, sehr viel Beton verbaut und es ist auch immer so ein Ding bei Tatorthäusern, finde ich immer. Also ganz oft, ich gucke ja selten Tatort, aber das ist immer irgendwie so ein sehr viel Glas und Beton, so Architekten-Style-Haus in so einer Nachbarschaft. Das ist immer auch so, wenn die Polizisten ankommen, ist immer so ein Mitarbeiter von der vom Gartenteam, was so ganz, ganz verdächtig die Polizisten anschaut, während er so ein bisschen so Blätter wegrächt. Einfach so ein bisschen. Das ist immer das Gleiche. Oh, ob Miguel hier irgendwas damit zu tun hat, ich weiß es nicht. Aber den befragen wir mal.
Und die hatten nirgendwo Sachen rumliegen. Das war ganz komisch.
Ja. Hector.
Ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit an Parasite denken müssen bei dem Haus.
Es ist ja auch
das ist ähnlich.
Es ist ja auch so ein, ihr dürft mich übrigens nicht spoilern, weil ich Parasite noch nicht gesehen habe. Es ist ja auch so ein beunruhigender Vorgartentrend in Deutschland, dass die Leute so, habt ihr das mal gesehen, diese Steinzäune sozusagen?
Boah, diese Schüttmauern, ich hasse die. Ja, die ist gut, dass du das sagst.
So eine Art Käfige, in die so Steine reingeschüttet werden.
Ja,
Ich finde eher, dass ich, also ich habe jetzt einfach, seitdem du den Satz angefangen hast, nur noch über das Wort beunruhigende Vorgartentrends mit Nils Bokeberg, das langweiligste Buch aller Zeiten.
Was? Wenn ich das schreibe, wird das super aufregend.
Beunruhigende Vorgartentrend, aller Scheiße.
Ja, es wird ein neues Format, das ist ein neues Format, habe ich jetzt in der Corona-Krise verkauft an ProSieben Primetime.
Mit Wiegald Boning.
Ab nächsten Mittwoch, 20.15 Uhr, Nils Bokebergs beunruhigende Vorgartentrends.
Jetzt schon auf Join.
Macht ihr dann auch einen Podcast davon und dann läuft das im Fernsehen oder wie läuft das dann ab?
Ja, wir machen alles gleichzeitig. Alle Formate werden gleichzeitig. Es kommt auch direkt ein Magazin, Nils heißt es.
Oh geil, Nils. Oh ja, ich will die Nils kaufen. Hast du schon die Nils?
So ein Personality-Magazin, in dem ich sehr viel über Schüttmauern und Vorgartentrends rede.
Erzähl mal so ein bisschen die Kategorien bei Nils, wie muss man sich das vorstellen?
Naja, also es geht erstmal ein bisschen locker flockig los, man kennt das ja aus Magazinen, man will noch nicht ganz einsteigen, sondern erstmal so eine kleine News-Rubrik, die heißt bei mir die kleine Gartenschau und da gibt es dann, was es so für neue Scheufelchen gibt und was es so für neue Saatmischungen gibt zum Beispiel. Mm. Das ist ja alles sehr wichtig und dann steigen wir ein mit so einem Opening-Artikel, der so ein bisschen Personality hat. Also ich habe gedacht, dass wir als erstes immer so Porträts prominenter
Vorgärten machen. Also du bist nicht mega im Vordergrund, du bist so ein bisschen, gibst deine Meinung zu Sachen, aber es geht nicht nur um Nils. So.
Es geht überhaupt nicht um dich.
Okay. Ich bin ja der Namensgeber und ich bin so ein bisschen Editor-in-Chief, aber nur so wenn ich da bin, wenn ich gerade Zeit habe.
Du unterstützt ja auch viele Startups gerade. Du kannst ja gar nicht, du hast ja gar nicht so viel Zeit, ne? Für Full On. Bevor mein Gehirn das wieder vergisst, ich stelle mir auch super, ich habe es halt wirklich vor Augen, die Rubrik von dir, Nils, in der Nils. Das ist ist ein Zweiseiter und ein bisschen mehr, ist ein bisschen eine größere Story, dass du so quergestriffene Hemden, ist der Trend wirklich cool? sieht man dich so immer so Schnipsel aus so Insta-Story-Screenshots, oder du hast doch gerne diese gestriffenen Hemden an. Das fände ich so geil.
Machst auch den French Tuck, dann wird dann kurz vorgestellt.
Genau, wie mache ich das quergestriffene Hemden? Fragezeichen. Nils zeigt euch, wie es geht.
Ja, also ich mache immer so einen ganz schlechten French Tuck. Immer so mit dem Daumen einfach das T-Shirt vorne so reinknüppeln. Ja. Und das ist dann mein
personal French Tuck. Ich fände das sehr gut, wenn du auf einmal mitten so eine Bravo, so eine Dr. Sommer-Seite kommt, wo du einfach so nackt stehst. Mit diesem Fotoauslöser in der Hand, diese Bravo-Fotos früher. So einfach so mittendrin.
Ich bin ja gerne nackt.
Es ist so ganz schlecht beleuchtet auch. Ich weiß,
ja, das ist das Einzige, wo er Wert drauf gelegt hat.
Genau. Ja, oder auch so mit Photoshop so mega offensichtlich so den Pimmel bis zum Knie gezogen. Einfach so. Nackt.
Ich würde dann diesen Instagram-Nasenfilter nehmen, den ich so gerne den Maria mir verboten hat.
Funktioniert der, glaubt ihr, wenn ihr so Augen so auf den Schaft klebt?
Ja, klar.
Oh Gott,
ja, klar.
Ich kann nicht glauben, dass ich das Wort Schaft.
Wieso denn auf den Schaft? Du musst die Augen natürlich aufs Schambein kleben.
Ja, genau, meine ich ja, aber ich mir fiel nur Schaft. Schaft!
Das
ist ja nicht die Musik von Chef. Genau, diese Wawa-Gitarre.
Genau.
Aber wo sind wir stehen? Ich habe noch eine Frage zu Nils, ganz kurz. Ich weiß, du willst ja nicht zu viel spoilern, du bist ja gerade noch in der Entwurfsphase. Du hast ja ein Exemplar ja schon so Friends and Family geschickt, ne? Ich habe ja auch eins bekommen. Vielen Dank nochmal.
Durfte ich in der Redaktion einen Fotokopierer machen.
Genau, aber also ich fand schon echt cool. Ich fand nur so ein bisschen mehr, was jetzt hier sozusagen bei meinem Exemplar noch so als Blank sozusagen to be TBC steht, habt ihr ja so einen kleinen Platzhalter gelassen. Das sind die Sticker so. Auf was können wir uns freuen? Was für Sticker kommen da?
Ja, also wir haben gedacht, wir wollen eine große Variety an Stickern der Peer Group anbieten, damit der POS irgendwie besonders gut performt. Und deswegen haben wir so unterschiedliche Themen bei den Sticker-Sets, von Ausgabe zu Ausgabe, eine große Variety an Themen, die wir da abdecken. Wir haben jetzt in der ersten Ausgabe, konzentrieren wir uns auf Trucker-Sticker. Deswegen wird der Damen aufgepasst, meiner ist 18 Meter lang Sticker, ganz prominent in der Ausgabe platziert sein, damit sich jeder auf seinen Truck hinten
drauflegen
kann.
Oh, geil.
Da kann ich den noch einen kleinen auf meinem MacBook hinten drauf machen?
Ja, na klar, kannst du auch. Cool. Das geht auch. Nee, und ich habe ja tatsächlich mal, und das ist jetzt ohne Scheiß, aber ich habe mal, das ist mir gestern wieder eingefallen, es gibt so eine Art alternative Playboy ist das im weitesten Sinne, alternative Sexhefte, die heißen Giddy-Heft und Jungs-Heft, glaube ich. Ja. Genau, die immer im Wechsel, Giddy-Heft mit Mädchen und Jungs-Heft mit Jungs, und wo dann alle mal nackt sind, wo so versucht wird, so natürliche Menschen, natürliche Models und schöne, aber normale Menschen, die jetzt nicht durchgefotoshoppt sind oder körperlich optimiert sind, dass die da irgendwie nackt sich und aber in coolen Posen und sexy präsentieren. Und es gab tatsächlich mal eine Phase in meinem Leben, wo ich mal überlegt habe, ob ich mich davon fotografieren lassen soll, weil ich gedacht habe, man muss dieses Stigma des Nacktseins muss endlich mal aufgehoben werden, dass das irgendwie sowas super Besonderes ist, wo alle mal so ein riesen Aufheben drum machen, und habe deswegen überlegt, ich müsste als Pionier und X-Prominenter mal in diesem Heft nackt erscheinen. Habe ich aber allerdings nie gemacht.
Ich bin auch, ich finde es nicht schade. Um mal das politisch korrekt zu formulieren.
Ja, gut, aber das ist natürlich bei dir, weil du mich ja, das wissen ja die wenigsten hier, du siehst mich ja auch auf Tour immer, also quasi nie angezogen und so.
Der kleine Propeller immer in den Backstage-Raum kommt.
Ich ziehe mich Backstage ja nur für die Bühne an. Ja. Ich komme ja nackt.
Ja, genau.
Moritz muss auch immer so ein Notarzt, so eine Decke vor dir halten, wenn wir irgendwo reinkommen, damit du da lang gehen kannst.
Ja, das gab auch schon einige verwirrte Tontechniker vor Ort, die dann so ein bisschen so sich so hinten den Hinterkopf kratzen und so, ja, ich meine, gut. Und dann kommt halt Nils so um die Ecke nackt und sagt, nur mit mein Mikrofon bitte lauter machen als der der anderen, danke.
Ich habe ja dann
nur und so eine Flasche Rosé in der Hand, aus der Flasche trinken.
Und nur den Sticker aus meinem Magazin auf dem Rücken klebend.
Naja, nicht auf dem Rücken, so nur ein viel zu kleinen Sticker so ganz vorne auf die Eichel drauf.
Aber
der offensichtlich gar nicht zu erkennen ist, so, aber ja, sorry, ich bin nur abgedeckt. Das ist doch laut Grundgesetz, ne? Lass mich nicht nehmen. Ja, es ist im Grundgesetz.
Aber ich finde das
doch,
gut.
Die erste Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes ist doch Schwänze raus. Komm, okay. Nee, bitte komm, sorry. Also.
Ich wollte nur noch sagen, Nils, ich finde es gut, dass du dein Magazin über De Agostini rausbringst, mit so einem, mit so einem Sammelband, wo man dich dann nachbauen kann. Nee, das
ist doch der, oder?
Nee, das ist Paolo Agostino. Gigi D'Agostini. No, no.
Das war jetzt echt kein Witz. Ich dachte wirklich, dass der das ist. Diese Techno.
Nee, De Agostini, das sind immer diese Sammelbände, wo man manchmal dann so sieht, so, hier kann man einen Solarroboter nachbauen. Und dann ist
erste Heft 1,99, zweites Heft 2,80 €.
Genau, und dann muss man noch 1000 Hefte sammeln, bis man das Ding dann komplett hat.
Genau.
Das kenne ich noch. Ich bin auch mal auf sowas reingefahren, als ich jung war. Ich glaube, das war irgendwie so ein Raumschiff-Zusammenbau-Ding mit so Plastikteilen. Da war das genauso, stimmt. Da hat man das erste Heft so mit so den ersten Bauteilen beim Magazin Regal, so für irgendwie 10 Mark oder so, ja geil. Und dann genau, dann war das war der Trick, ne? Scheiße.
Der Trick
ist eigentlich, das war ein Auto, ne? Ich hab, glaube ich, immer noch einfach irgendwo wahrscheinlich irgendwo rumliegen, den Spoiler. Den habe ich jetzt halt fertig gebaut. Das Auto. Habe ich nicht mehr gemacht, habe ich nicht mehr eingesehen.
Das hatte ich aber auch dann, ich weiß gar nicht, wovon ich das hatte, von irgendeinem Roboter oder so. Es muss wahrscheinlich auch irgendwas film-related gewesen sein. Und dann war da nämlich auch noch zum Sammeln für die zukünftigen Ausgaben so ein Ordner dabei. Und dann weiß ich noch, dass ich gedacht habe, so, ja, ihr haltet euch jetzt für schlau, weil die folgenden Ausgaben so teuer sind, aber ich kaufe die einfach nicht mehr, aber ich habe trotzdem schon den Ordner. Ich habe jetzt trotzdem einen coolen Ordner, da brauche ich ja nichts mehr für, den kann ich ja jetzt als Ordner benutzen. Das habe ich dann als Kind gedacht, dass ich das System dadurch ausgetrickst habe.
Ja, wieder mal.
Hast
du
ja auf gewisse Art und Weise auch.
Aber um nochmal darauf zurückzukommen, Nils, um die beunruhigten Vorgartentrends. Ich verstehe diese Schüttmauern auch nicht. Ich frage mich,
ich habe es noch nie gesehen, könnt ihr mich bitte aufklären? Ja, ich weiß nicht, was ihr meint.
Ich suche mal ein Bild und schicke es dir mal mit Skype.
Ist wie so ein Gartenzaun, quasi so ein Drahtzaun. Quasi zwei
Maschendrahtzäune.
Genau, im Wesentlichen zwei Maschendrahtzäune schmal nebeneinander, dazwischen so 20 cm Platz. Und da werden einfach Steine reingekippt. Dann ist das quasi.
Aber ich bin halt hier direkt in Prenzlberg, da gibt's das nicht.
Ja,
Prenzlberg, warum habe ich das jetzt so betont? Prenzlberg. Kreuzberg. Alexanderplatz.
Alexanderplatz.
Genau. Aber du bist ja da oben in Pankow, vielleicht ist es da, gibt es da mehr solche.
Das ist ein deutschlandweiter Trend.
Ich habe ja nichts mit dem Kleinbürgertum zu tun, da, weißt du, da oben.
Interessanterweise lässt sich das unter dem Begriff Schüttmauer gar nicht finden. In der Bildersuche.
Wir brauchen auch so einen Typen, weißt du, wie bei den Amerikanern, wie bei Joe Rogan und sowas, bei den großen Podcasts, so, der einfach nur so recherchiert, der im Hintergrund, so ein Steve. So ein, kannst du mal gucken? Das machen die immer. Ist mir mal aufgefallen, dass die solche Leute auch immer so ziemlich herablassend behandeln. Ja. Das sind immer so voll die Dienstleister. Das finde ich immer voll assi.
Pull it up, Jamie, sagt er immer.
Ja, genau, pull it up, Jamie. Und dann ist er auch mal super ungeduldig, wenn er es nicht gleich findet. Und dann macht er immer voll so, scroll, nein. Yeah, now it's the other one. Das gibt's auch bei Chris D'Elia und bei einigen von diesen ganzen amerikanischen Podcasts gibt's da so immer so einen Jamie irgendwie. Ich fand da, wir würden damit cooler umgehen. Ich meine, Vincent ist zwar freiwillig gegangen, aber den haben wir immer gut behandelt, würde ich sagen.
Ja. Ich finde, was wir viel mehr bräuchten als so einen Typen, der für uns googelt, in Bezug auf Joe Rogan, ist das Geld, das Joe Rogan jetzt von Spotify kriegt.
Wie viel sind es? 10 Millionen oder was hat man gesagt?
Keine Ahnung.
Das sind wieder die heißen Insider-Infos aus der Podcast-Szene. Ich bin ja so jemand, der gerne mal aneckt bei den Conventions. Das ist wieder so ein bisschen der Bad Boy der Szene. Ich gucke jetzt mal das Bild hier an. Jetzt hat das Nils gerade geschickt. Wie komme ich jetzt hier nochmal in den Chat rein? Oh, ich sehe mich jetzt hier schon wieder mich rausklicken. Ah, ach so, warte. Nee, habe ich noch nie gesehen. Habe ich noch nirgendwo gesehen.
Maria ist gerade gegangen. Was? Hast du noch nirgendwo gesehen?
Ich habe diese Schüttmauer noch nie irgendwo gesehen.
Wirklich nicht. Die sind
nee.
Ja, die sind so, wenn du mal nach Tübingen fährst, da wirst du die ganz viel sehen, wenn du da so durch die Straßen fährst. Das ist so ein totaler Trend. Ja. Es gibt nämlich zwei Trends mittlerweile im Hausbau. Das sind einmal diese seltsamen Steinmauern und das andere sind glänzende Ziegel.
Ja.
Wenn du hier so durch Brandenburg fährst, durch die kleinen Siedlungen und so, jedes dritte Haus hat mittlerweile so in der Sonne glänzende Dachziegel. Das sieht so bescheuert aus. Das sind zwei sehr beunruhigende Trends, finde ich.
Noch ein beunruhigender Trend, den gibt es schon länger, aber auch so Solarlampen, klar, haben wir jetzt schon alle also so Solar-LED-Leuchten, die man sich auf den Balkon stellen kann, aber jetzt gibt es immer mehr mit so kleinen Tieren, deren Augen dann leuchten. Gibt so kleine Eulen und so, wie heißt die, Erdmännchen und sowas. Und jetzt gibt, und das fand ich noch halbwegs okay, dachte ich, okay, die Omi stellt sich mal so ein Erdmännchen hin, das finde ich witzig. Aber jetzt gibt es die, dass die komplett mit so grünem Moos, mit so Plastikmoos bemoost sind. Also ich weiß nicht, in was für eine Richtung das jetzt geht. Ich komme langsam nicht mehr mit.
Aber warum findet die Omi das witzig? Das finde ich eher die Vorstellung, gell? Du dir immer dran vorbei, dass so,
ach, der Erdmännchen.
Immer so kopfschüttelnd, so lachend kopfschüttelnd, so mit ihren zwei Tüten und diesem Rolli-Ding da.
Was ich auch geil finde, sind so Gartenzwerge, die so den Fackfinger zeigen oder so die Hose runterziehen.
Ja, oder sich die Hose runterziehen, den nackten Arsch zeigen.
Frech, hier wohnt jemand Freches.
Das kam früher mal bei, wie hieß dieses, höllische Nachbarn oder so auf RTL. Da war das immer ein beliebtes Thema.
Boah, das war ja auch eine schlechte Sendung. Ja. Krass, ich erinnere mich.
War das nochmal höllische Nachbarn?
Da ging es um so Nachbarschaftsstreit.
Nee, war das die Camper? Ich denke gerade an die Camper.
Nee. Das kam danach dann, glaube ich immer.
Genau, ja, höllische Nachbarn haben sich immer so Nachbarn gestritten und dann kam immer so ein Moderator ins Bild, der gesagt hat, diese beiden Parteien verstehen sich nicht besonders gut und so. Das war immer so.
War das Markus Schreil vielleicht
zufällig? Nein, das war so pseudo-ironisch irgendwie.
Ja, und da waren ganz oft auch so lustige Gartenzwerge, die Auslöser.
Ja. Yeah. Läuft ja übrigens nicht so ganz so gut, seine Sendung, seine Nachmittagstalk, um nochmal einen kleinen, nochmal drauf zurückzukommen auf das Thema einer vorherigen Folge.
Ja.
Also ich möchte an dieser Stelle auch nochmal einfach Fernsehexperten Nils Bokeberg hier einfach nochmal Respekt zollen. Also er hat mal wieder bewiesen, dass du einfach eine unglaubliche Voraussicht hast und eine Vorhersehbarkeitsfähigkeit hast, was Fernsehen anbelangt. Du hattest recht. Es ist tatsächlich überraschend für einige. Kommt nicht so gut an zurzeit. Quote geht ein bisschen runter.
Ich wäre ein genialer Programmdirektor. Ich wäre auch ein genialer A&R, aber niemand stellt mich ein. Deswegen wird dieses Wissen für immer verpuffen.
Aber du wirst es dir nicht nehmen lassen, für immer in diesem Podcast eine gewisse Würze reinzubringen, wenn es um dieses Thema geht. Weil es hören uns ja einige Executives und das lässt sich der Nils ja auch nicht nehmen, dass er da nochmal einen kleinen Seitenhieb auch nochmal gibt. Oh, wir nennen ja keine Namen, aber ich glaube, ihr wisst, wer ihr seid. Ihr wisst, wer ihr seid da draußen.
Wir sind ein Entscheider-Podcast, das weiß jeder, der uns hört. Ja. Und das ist, wir vertreiben, wir haben ja überlegt, LinkedIn-Exclusive zu werden.
Ja.
Weil da.
Oh, ich hasse LinkedIn so hart, ey. Boah, ey, das muss ich mal kurz erzählen, dass neulich war ich auf einer Party, ja, ich weiß, Corona und so, aber es war ein kleines Get-Together, scheiß drauf, ja, komm, verhaftet mich. Ja,
verhaftet mich. Till Schweiger oder was, bist du? Was ist jetzt los?
Ja, Till Schweiger, da komme ich nachher auch nochmal auf etwas zurück, da muss ich auch noch was sagen.
Ja, verhaftet mich. Das ist ein geiler Spruch. Okay, na gut, ich habe gestern meine Olle umgebracht, okay, verhaftet mich.
Das ist ein bisschen wie auf Telegram gewesen.
Nein, das war so ein Get-Together, sage ich jetzt mal.
Also, das ist scheißegal.
Ich habe jetzt schon wieder die Hälfte der Storyzeit damit verbraucht.
Es wissen ja die wenigsten, Get-Togethers sind weniger ansteckend als Partys.
Weil das Englisch ist.
Und cooler, wir hatten auch alle so Dinner-Jackets an. Nein. Nein, aber guck mal, also ist eigentlich auch scheißegal, wo und wann, aber auf jeden Fall habe ich da eine Person, ich sag sogar genderneutral, ja, damit sich niemand angegriffen fühlt und vor allem, dass, also nicht, also ich meine im Sinne von, dass wenn diese Person den Podcast hört, nicht böse ist, aber, oh Mann, ich komme einfach nicht zur Sache, also. Jedenfalls haben wir dann über LinkedIn dann kurz gesprochen und das war so eine Person aus der Werbebranche und da war ich ja auch mal drin, da habe ich wieder gemerkt, das ist ja bei denen voll die Welt, immer noch sozusagen, wenn du in so einer Agenturwelt bist und so, LinkedIn ist der Shit für die und der hat mir wirklich so, diese Person meine ich, die Person, so wirklich das ihr LinkedIn-Profil am Handy so gezeigt, so im Sinne von, guck mal hier, habe ich das gemacht, ich dachte mir nur so, sag mal, das ist echt das Uncoolste, was ich jemals gesehen habe. Also nicht die Sachen, die da aufgelistet wurden, sondern überhaupt sich da, das sind ja so Leute, die so voll sich profilieren durch ihren Job halt, ne, also es ist ja, ja auch, ich muss auch zugeben, ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal, ist ja auch Wurst, ich war auch mal so ein bisschen auf dieser Schiene, weil da gerät man so ein bisschen automatisch rein, gerade so in der Werbebranche. Das ist irgendwie so.
Ey, da gibt dir einer, da steht ein Dealer, der gibt dir einmal einen Kontakt und dann hängst du drin.
Es ist halt echt ein bisschen so. Es ist vor allem auch so, gerade wenn du irgendwie Copywriter bist oder so, was ich ja gemacht habe, dann ist es ja immer so, wenn du dann eine Werbung geschrieben hast oder mit Co-Autor warst oder was auch immer und die wird dann produziert und bla bla, dann schreibt ja auch die WMV darüber oder so und diese ganzen Magazine und die haben ja auch alle so, ist alles so mit LinkedIn verknüpft und so und da bist du dann schnell auch drin, so dass du auch denkst, so ah, dann fängst du an, so dein LinkedIn-Profil so zu pflegen, weißt du, so im Sinne von, ja, ich habe hier Abi gemacht, dann habe ich hier das und das gemacht, dann guck mal, sieht geil aus und so, dann so ein Profi-Bild, so Fotoshooting-Foto und ja, eigentlich will ich nur auf eins hinaus, wenn man da so ein bisschen, wenn da 2 Wochen bist du da raus und dann guckst du dir das nochmal an und dann merkst du erst, wie lächerlich das ist. Das sind wirklich so, das interessiert keinen Arsch der Welt, außer wenn du in dieser Welt drin bist. So. Und selbst da ist eigentlich auch egal. Also du wirst jetzt nicht eingestellt, weil du ein geiles LinkedIn-Profil, glaube ich nicht. Also du musst ja immer noch ein Bewerbungsgespräch machen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich das interessant, dass diese Person mir das so zeigt und dann so voll so drin ist. Ja, guck mal hier, und dann war ich hier bei der und der Agentur und dann haben wir das in Cannes gewonnen und ich dachte mir so, geh weg einfach von mir, bitte.
Aber das finde ich wirklich in der Agenturwelt mit am krassesten, dieses, wenn so Preise gewonnen werden. Weil alle, das finde ich, da hat jemand so eine smarte Idee. Ganz oft gibt es dann so Preise, dafür kannst du dich bewerben als Agentur mit irgendeinem Projekt, weil du mit irgendeiner Marke irgendeine tolle Kampagne gemacht hast. Und um das einzureichen, musst du mehrere 100 Euro zahlen meistens.
Ja, mehrere 10.000 teilweise.
Ja, je nachdem, wie groß der
Preis ist. Je nachdem, ob du gewinnen willst oder nicht.
Ja, genau. Je
nachdem, wie prestigeträchtig der Preis ist, musst du sehr viel bezahlen, um da mitzumachen. Und die geben dir dann am Ende einfach einen Preis, so. Und dann, wenn du Glück hast, ne, unter den...
Es ist halt ein kaputtes System.
Das ist so verrückt alles.
Und dieser Preis ist dann wiederum sozusagen tatsächlich Grund oder nicht Grund, sagen wir mal, wenn du so ein paar Preise hast, dann wirst du auch wirklich mehr gebucht von Kunden.
Ja,
und so.
Genau.
Das ist so ein Teufelskreis, der so, das ist wirklich so, das ist wie so ein, weiß ich nicht, so ein bisschen wie so, keine Ahnung, das amerikanische Rechtssystem oder sowas, keine Ahnung, wo alle einfach wissen, das ist Quatsch, aber wir machen es halt, weil es irgendwie alle schon, wir haben es immer schon so gemacht, wir machen es einfach weiter. Weißt du, wie ich meine? Keiner kann da rausbrechen, weil es natürlich ein krasses Beispiel, aber ich glaube, das zeigt schon, was ich damit sagen will, ne? Es ist so irgendwie ist auch ein bisschen, ein besseres Beispiel wäre vielleicht so die Fernsehwelt, so, weißt du? So gerade in Deutschland. Solche Sendungen funktionieren halt, aber eigentlich alle, die es machen, solche Sendungen, oder die meisten, mit denen ich zumindest spreche, sagen halt, ja, wir wissen, dass das scheiße ist, so. Und dann denkt man sich so, das ist so eine verrückte Welt, weil diese Quotenmessung ist, weißt du? So irgendwelche, wie heißt das nochmal, irgendwie 500 Leute in Deutschland haben diese komische Box, aber daran hängen halt wirklich Jobs von Leuten, ganze Menschenleben hängen da dran, weil irgendwie man morgens in die Redaktion nach der Sendung kommt und sich dann die Quote anguckt, wo alle aber wissen, das ist eine Quatschzahl, aber irgendwie alle machen halt mit. Das ist einfach verrückt, Mann.
Ja, das stimmt.
Ja, so ähnlich wie beim Radio. In der Werbebranche mit Preisen.
Radiozahlen werden ja einmal oder zweimal im Jahr einfach nur per Telefonumfrage ermittelt.
Ja.
So, und danach richten sich komplette alle Werbepreise und alles im Radio. Das ist so weird, das macht so überhaupt gar keinen Sinn.
Das finde ich auch mal schön, wenn Radios dann so Spots machen. So, hey, wenn euch in den nächsten Tag jemand anruft, bleibt dran und sagt, dass ihr uns
hört. Das machen die dann oft so mit Promis. Und ich habe das irgendwann mal, ich habe mal eine Zeit lang bei Kiss FM war ich mal bei einer Sendung dabei, wo es irgendwie ums Dschungelcamp ging und so. Da haben wir dann samstags immer Sendungen gemacht. Und dann habe ich immer so dieses Kiss FM-Programm mal gehört.
Und da in Spandau sind die, ne?
In Steglitz sind die.
Und ja, dann, Steglitz, ja, sorry.
Und dann haben diese von so Promis diese Radiospots sprechen lassen, dieses, ey, beantwortet das bitte, das hilft uns und so. Und dann war da auch so Bushido dabei.
Wenn jetzt zunächst eine Beuche anruft, dann hilft dem bitte, das hilft uns. Und so, das war
echt so, okay, wow.
Aber mir fällt gerade noch ein Beispiel ein. Ist es nicht auch, und da kennt ihr euch wahrscheinlich besser aus, aber sind nicht die Billboard-Charts auch so ein ähnliches Beispiel? So im Endeffekt heutzutage werden halt sozusagen, wenn was populär ist, ich sag mal so Stichwort 6ix9ine, also habe ich natürlich eine ganz andere eigene Meinung zu diesem Künstler, aber ich meine, der hat ja wirklich dann diese Millionen von Snitch. Klicks auf YouTube. Aber tritt halt,
yo man, die behaten mich.
Aber ich meine, er hat da dieses komische Video auch gemacht, was ultra peinlich ist, aber im Endeffekt, die Essenz davon ist ja trotzdem richtig. Oder auch bei Social Media, Leute kaufen sich ja quasi Views und Reichweite und so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist alles so ähnlich. Ja. Ich habe das Gefühl, es gibt viele so Systeme, die gar nicht die Essenz widerspiegeln von dem, was eigentlich gut ist, wo wir wieder, also da sind wir wieder bei dem Thema Werbepreise, da werden ja auch oft immer die gleichen Agenturen gewählt, auch mit wirklich schlechten Spots, wo andere kleine Agenturen, ich möchte an dieser Stelle mal Arouse liebe Grüße raussenden, als eine kleine Agentur, eine junge Agentur aus Berlin, da kenne ich die Chefin und die machen zum Beispiel immer tolle Sachen und die müssen immer strugglen so mit sozusagen gegen die Großen ankämpfen, das heißt, egal wie gut die Kreatividee war, am Ende gewinnen eh immer die Großen, weil das sich halt so eingedingst hat, eingepegelt hat, dass es halt immer so läuft. Finde ich echt schade irgendwie.
Props gehen Arouse.
Props gehen Arouse, genau. An die Iris. Nee, die sind echt cool, die machen coole Sachen und ich finde immer schön, wenn, und das wirft mich halt so ein bisschen zurück, das ist glaube ich auch sehr subjektiv, weil ich halt, wie gesagt, in dieser Branche war und das auch sehr, ich glaube, nicht so leicht nachzuvollziehen, wenn man da nicht auch selber mal drin war in dieser Branche. Die ist einfach super weird, die ist super klein und es geht auch viel um so, es sind so eklige Machtdudes auch da drin und da geht's halt, wie gesagt, nur die großen 3-4 Agenturen gewinnen halt immer und da guckst du immer auf dieses WMV, dieses Werben und Verkaufen oder was und das ist immer so ein Rotz irgendwie oder oft ist es ein Rotz und du denkst dir so, ey, die Leute machen einfach immer das Gleiche, weil sie wissen, damit kriegen sie halt ihre Preise und dieses Rad dreht sich weiter einfach und, aber vielleicht ist ja durch Corona, habe ich immer das Gefühl, dass gerade solche Sachen sich dann vielleicht ein bisschen ändern, aber im Endeffekt wahrscheinlich dann doch nicht, ne? Aber ja, naja.
Wahrscheinlich nicht.
Naja, ich habe noch eine lustige Story, wenn ich kurz darf, die mir passiert ist gestern. Das ist aber ein ganz anderes Thema, aber ich muss die unbedingt loswerden, weil ich habe, das ist so geil, ich habe, vorgestern musste ich anrufen bei PayPal, weil irgendwie war da was mit meinem Konto, irgendwas. Ja, weil da irgendwie meinem Konto irgendwas nicht richtig war. Die haben irgendwas, eine Identitätsprüfung noch gebraucht oder so. Also irgendwie hat da irgendwie ein, ich habe da auch angerufen, weil ich habe es auch nicht gecheckt, hatte so eine Flagge bei PayPal. Ich konnte irgendwie kein Geld mehr verschicken. Ist mir übrigens beim verkatert Pizza bestellen aufgefallen. Konnte die Zahlung nicht leisten. Ich so, was? Da rufe ich an. Na jedenfalls, da kann man tatsächlich anrufen und so und war auch ganz nett. Wir haben es auch alles geklärt. Aber das Geile war halt, dass ich kam so in diese Warteschleife und die haben irgendwie so ein System, dass wenn man in der Warteschleife ist, man so einen Rückruf sozusagen sich ja anfordern kann sozusagen. Und dann kam dieses Ding, ich war so halb unaufmerksam im Handy und dann es kommt so diese Computerstimme oder diese eingesprochene Stimme so, sie können nach dem Piep ihren Namen hinterlassen sozusagen, dass man dann weiß, also dass irgendwie, weiß ich nicht, der Sachbearbeiter weiß, angerufen. Und ich war ein bisschen überrumpelt davon und habe irgendwie aus irgendeinem Grund, zwar glaube ich habe den ganzen Tag noch nichts gesprochen gehabt. Weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man dann einfach erstmal gar nicht reden, also ich hatte so einen Frosch im Hals und dann habe ich halt wirklich so einen kleinen Mini-Rülpser gemacht. Das war dann so, da musste ich kurz lachen. Da habe ich so gemacht. Also, oh, Donny O'Sullivan. So, und dann, vielen Dank. Wir werden ihn rückrufen. Ich so, nein, ich kann jetzt nochmal machen. Nee, und dann aufgelegt. Und dann, es war so witzig. Ey, und dann 8 Minuten später oder so kriege ich wirklich diesen Anruf. Und dann kommt so, sind Sie auch Donny O'Sullivan?
Die will jemand aus dem Gefängnis anrufen.
So, Nummerntaste. Ja, 1, ja. Und dann, und ich habe aber, man, ich weiß nicht, das ist auch schon das Ende der Story, aber ich finde es so witzig, die Vorstellung, dass dieser Sachbearbeiter sich das auch angehört hat. Aber ich weiß nicht, ob die sich das wirklich anhören, aber, oh Mann, ey, als er das nochmal vorgespielt hat, habe ich so lachen müssen.
Donny O'Sullivan.
Ich habe letzte Woche auch eine, habe ich mal erzählt, dass die Sparkasse mal versehentlich mein Konto gesperrt hat?
Wovon nee.
Da wollte ich auch was überweisen abends irgendwie. Oder ich glaube, es ging auch irgendwie um Essen bestellen oder sowas. Und dann ging das nicht. Ich dachte, was ist jetzt los? Ja. Und da habe ich mein Konto online geschaut. Und dann war da irgendwie alles eigentlich okay. Und dann stand, ich soll mich bei meinem Berater melden. Und dann habe ich den Chat genutzt oder sowas. Genau, ich habe den Sparkassen-Chat genutzt. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist los? Warum kann ich nicht von Konto zugreifen? Und dann haben die gesagt, ja, müssen wir mal schauen. Und dann ja, dann schauen Sie mal in Ihre Nachrichten rein. Und dann stand so, okay, mein Konto wurde gesperrt. Und ich so, was? Was ist jetzt los? Das sollte irgendwie gepfändet werden. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich einen Berater gerufen, wegen Schulden bei irgendeiner Firma. Und dann dachte ich, ja, okay, die Firma kenne ich, weil ich mal von denen Geld bekommen habe, aber ich habe ja keine Schulden bei denen oder sowas. Und dachte, hä? Also das ist so eine Rechnungs-Blabla-Firma. Und dachte, hä, wie kann das denn sein? Und dann bin ich der Sache weiter nachgegangen und habe das bezahlt sofort, weil ich dachte erstmal, okay, ich hätte gerne wieder Zugriff auf mein Konto, was ist hier eigentlich los? Und dann stellte sich heraus, dass sie mich verwechselt haben. Dass sie einfach mein Konto statt jemand anders gesperrt haben, dass sie irgendwas durcheinander gebracht haben. Und dann wurde mein Konto kurz angepfändet. Und dann hat sich das aber auch alles schnell wieder aufgelöst. Ich habe es als zurückgebucht bekommen, so einen Tag später oder so dann. Und dann war alles wieder okay. Und dann habe ich gesagt, ja, ist, aber ich habe dann so gedacht, die entschuldigen sich halt total bei mir und so, ach ja, tut uns leid und keine Ahnung was, aber nix war es. Sie haben einfach nur gesagt, ja, okay, dann ist ja alles wieder gut. Ich habe gedacht, krieg wenigstens mal so einen Stift oder einen USB-Stick zugeschickt. Nix war es. War ich schwer enttäuscht.
So ein Knacksbuch.
Ja, immerhin, ja, oder so eine Mappe für meine Geldkarte oder sowas. Nix war's.
Ja.
Gibt auch immer so diese Geschichten von so Leuten, denen dann so aus Versehen durch so einen Rechnungsfehler irgendwie 20 Millionen aus Konto gebucht wurden oder so.
Ja. Die sind oft auch irgendwie so, in Nigeria, habe ich das Gefühl. Ich krieg da einige E-Mails.
Nee, das gibt's auch so hier. In Deutschland gab es auch immer wieder und so. Und da denke ich immer so, weil ich diese Storys schon so ein paar Mal gehört habe, sobald das bei mir passiert, gebe ich sofort alles aus. Damit sie sich zurückbringen können.
Und dann nur diesen einen Emoji, wo der Typ so ein bisschen mit den Schultern zuckt, schicken, so als Antwort per E-Mail.
Ja, genau.
Ja. Ich habe mich auch schon gefragt, wo das kommt, aber ich dachte mir, wird schon irgendwie richtig sein.
Verdient habe ich es. Verdient habe ich es auf jeden Fall.
Genau. So, unbekannter Kölner kauft 20 Merzenichs. Auf die Frage hin, wie er denn das alles alleine betreiben will, sagt er, ja, ich will das nicht betreiben, ich will da essen.
Nie wieder anstehen.
Ich habe auch noch eine kleine Anekdote mir aufgeschrieben, und zwar fand ich das so witzig. Wir haben ja mal im Faust gespielt, das wisst ihr ja bestimmt noch, ne? In Hannover.
Ja.
So, und da ist nämlich Folgendes irgendwie, da hat mich ein Mädchen angeschrieben irgendwie, aber das hat jetzt gar nichts damit zu tun mit unserem Auftritt, sondern die kommt halt aus Hannover, ja, und haben sie ein bisschen geschrieben und so, und dann meinte ich halt auch, ja, Hannover kenne ich bin aber aufgetreten, und meinte ja, wo? Und dann habe ich gesagt, ja, im Faust, ich musste das selber auch nochmal googeln und so, und das Ding ist, es ist alles per Instagram DM passiert. Und ich weiß nicht, ich war so ein bisschen flirty in der Luft und so, aber jetzt nichts irgendwie Krasses. Und dann habe ich dann gesagt, ja, ich war im Faust, und jetzt kam folgender Satz, und da wusste ich nicht, wie die das meint. Und zwar hatte ich geschrieben, Faust kann manchmal gut sein, ... Zwinkersmiley. Und ich weiß nicht, ich war echt nicht sicher, warte mal, ist das jetzt ihre Art, so ein Segway zu machen zu so Sexting, oder meint die wirklich, der Laden kann manchmal gut sein? Ich habe es nicht ganz verstanden. Das wollte ich nur. Aber ich merke schon, also Publikum ist hier heute. Ist ein schwieriger Raum heute, habe ich das Gefühl.
Was meinst du denn,
für meine pubertären Stories?
Was meinst du denn, wie der Mut von ihrer Seite aus war?
Was meinst du was?
Was meinst du denn, wie der Mut von ihrer Seite aus war?
Naja, also. ... Zwinkersmiley ist immer so ein bisschen.
Aber du hast ja.
Ich habe einen Bademantel an gerade.
Du hast sicherlich schon darauf geantwortet mittlerweile.
Nee,
ach so, okay.
Hab ich nicht. Ah. Ich war so ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Weil ich, Mann, ich will das jetzt auch nicht awkward machen. Ich weiß, es ist natürlich auch ein bisschen, es ist ein bisschen ein vulgäres Thema. Okay, check ich schon, okay. Also, ich will ja jetzt auch Pimmelhumor-Podcast sein, obwohl ich es immer wieder nicht lassen kann. Aber ich finde es schon witzig. Komm mal, also Faust kann manchmal gut sein. ... Smiley.
Aber
Aber
der Trick bei solchen Fragen, wo man nicht sicher ist, in welche Richtung der Fragesteller das gerade lenken will, ist doch, dass man so antwortet, dass beides richtig ist. Also darauf könnte man ja zum Beispiel antworten, aber hallo. Und dann wäre es, je nachdem, wie sie es gemeint hat, auf jeden Fall immer richtig.
Aber wichtig für mich, aber hallo, aber natürlich mit Dickpick oder ohne dann direkt?
Ich würde erstmal ohne. Weil gerade bei der Faust ist der Dick das Unerwünschteste.
Ja, genau. Okay, aber ich merke schon, lass uns aber nicht weiter vertiefen,
oder,
das Thema.
Oder schreibt einfach drauf. Ach ja, hast du auch gesehen, dass Mike Tyson ein Comeback macht?
Ja, stimmt. Das soll ich machen. Oder einfach nur so ein Box-Faust-Emoji.
Und dann so, cool, oder?
Cool, cool, oder?
Oder schreiben so, Goethe?
Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht.
Oh, ich habe übrigens.
Ach ja, ich liebe ja Goethe. Ja.
Nils, ich habe übrigens, nachdem du vorletzte Folge, glaube ich, meintest, dass du manchmal, dadurch, dass du das Abitur nicht komplett abgeschlossen hast, manchmal das Gefühl hast, sie wären Sachen
entfallen. Ja, reit noch ein bisschen drauf rum, Herm, alles klar. Nee,
habe ich versucht.
Sorry, du bist ja vielleicht auch ein bisschen zu dumm, um das zu verstehen. Ja. Jetzt.
Ich rede extra langsam.
Ja, red mal langsam.
Habe ich versucht, mich in die Lehrpläne von Nordrhein-Westfalen ein bisschen reinzuklicken, was noch so in dem letzten 13. halben Jahr oder sowas da noch drankommt. Und da war unter anderem auch Faust dabei. Also dadurch, dass du, wie du jetzt schon reagiert hast, zeigt mir, du hast nichts verpasst.
Eins oder zwei? Ich bin ja großer Fan vom ersten. Ich fand, der zweite war überbewertet.
Es kam nichts mehr. Aber den Rest, da habe ich dann auch, Nils, sag erst.
Mein Liebster ist Faust, jetzt erst recht.
Faust, das muss kesseln.
Faust, gekotzt wird später.
Ja. Oh Mann, jetzt fällt mir keiner ein.
Komm,
gerade.
Sag,
Scheiße.
Wie hieß der erste? Komm, sag. Der Film. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba.
Faust 1. Nee. This summer.
Passt auf da hinten! Die hohle Gasse!
Komm. Nee, warte mal, das hohle Gasse war wieder
ein Tell. Die hohle Gasse ist Tell.
Auerbachs
Keller. Ja, Faust 1. Jetzt wird abgerechnet, würde ich sagen. Okay, oder okay. Aber das war ja schon der zweite Teil. Nee, ich bin gerade tatsächlich auf dem Schlauch. Ich habe irgendwie. Gibt es denn bei ersten Teilen überhaupt schon diese Unterzeichen? Machen ja immer nur die deutschen Verleihe, ne? Gibt es bei ersten Teilen schon auch oft so eine. Ich fällt mir gerade keine ein.
Nur bei ersten Teilen oft nicht. Oft erst ab dem zweiten.
Ja, erster Teil. Was könnte man denn machen? Worum geht es nochmal bei Faust Mephisto und so, ne? Hier, wie heißt der nochmal? Der Wärter? Nee. Warum geht's da nochmal? Ich habe es auch in der Schule gehabt, aber ich habe nur Scheiße gebaut. Ja, ja, genau. Das. Aber Faust war nochmal. Wir kommen übrigens in Donnys dummen Ecke. Also für alle Leute, die,
da geht's in so ein Rennen,
die sich mit mir relaten, die auch so dumm sind wie ich.
Da geht es in so ein Rennen mit einem Manta. Und der junge Kessler spielt auch mit.
Gretchen. Ja.
Aber was war. Jetzt hört mal auf, mich zu verarschen, die Schweine. Was war nochmal mit Faust 1? Das war der Teufel. Und da geht einer einen Pack mit dem Teufel ein, ne?
Ja,
und
dann, der Teufel wird sichtbar, weil er in der Werkstatt am Leim kleben bleibt. Und dann kann nur der Faust den Teufel immer sehen.
Das ist war doch alles in Leipzig
im Auerbachs Keller. Da sind wir vorbeigelaufen.
Auerbachs Keller, genau. Denn Auerbach ist ja der von den Black Keys.
Richtig.
Ja, ist gut jetzt. Werd hier gemobbt wieder.
Das war ein Auerbachs Keller. Das heißt ja der Faustkeller mittlerweile oder so.
Ach ja? Ja, gut.
Das ist ein anderes Thema. Das ist irgendwie auch komisch.
Naja, wisst ihr aber, wie man bei Dark Souls levelt? Ich glaube nicht.
Nee, ich könnte dir jetzt auch nicht ad hoc, ich muss ganz ehrlich sagen, bevor es jetzt awkward wird, ich könnte dir ad hoc nicht die Geschichte von Faust nacherzählen. Ich kann mich auch noch erinnern, da ist irgendwas mit Seele verkaufen.
Ja, irgendwie sowas.
Und eben Gretchen ist ja irgendwie immer das Problem. Die Gretchenfrage, genau. Und irgendwie so, aber ich krieg's überhaupt nicht mehr zusammen.
Ja, mir ist das auch nur, ist alles gut. Mir ist das auch null peinlich, weil ich hab das in der Schule gehabt und es war genau zu der Zeit, wo ich nur Scheiße gebaut habe. Das hat mich null interessiert. Da ein ganzes Buch da in Reimform, hau ab. Das war das Letzte,
verhaftet
was mich da interessiert.
Doch.
Hey, komm, ja, verhaftet mich doch. Genau. Und dann war ich auch diese Bewegung, weißt du, so wenn man so seine Hände so hinhält, damit die Handschellen so snappen können. Komm, verhaftet mich doch. Hau ab mit euren Reimen. Ich reime euch mal was. Verhaftet mich jetzt. Und nicht später, denn ich will saufen.
Und bin und der
das
Täter.
Ein Meter. Keine Ahnung. Naja. Aber ich hatte aber immer Respekt davor, um das kurz abschließend zu sagen. Okay. Ich fand es immer schon faszinierend, dass jemand ein ganzes Buch in Reimform schreibt, was auch noch eine krass komplizierte Geschichte ist. Also ich denke mal, aber der muss echt irgendwie, Goethe muss irgendwie ein weirder Dude gewesen sein, glaube ich. So. Ja, mit Goethe abhängen war, glaube ich, ein bisschen weird.
Zeit, ne? War eine andere Zeit. Ich glaube, da war das normal, dass man reimt. weil wenn man in Reimform schreibt, dann muss man die Zeilen nicht so voll schreiben. Ja. Das spart man auch.
Stimmt.
Platz.
Goethe bei so einem Freestyle-Battle wäre bestimmt auch super awkward, einfach mit seiner weißen Perücke so, ey yo, was geht ab? Naja, komm, lassen wir das Thema. Ja, so, was so. Ging denn sonst bei euch so ab? Was geht denn ab bei euch? Erzähl doch mal.
Ich habe mich letzte Woche auch sehr smart verhalten, wo wir gerade dabei sind, bei klugen Sachen. Und zwar habe ich versucht, wir haben hier einen Staubsaugerroboter, aber haben den nie wirklich benutzt jetzt. So, den haben wir irgendwie seit einem Jahr und der ist vielleicht dreimal durch die Bude gefahren.
Warum?
Ja, irgendwie, weil mich der auch nervt, wenn der die ganze Zeit Krach macht und ich hier sitze und dann fährt er eine Stunde und macht so jeden Zentimeter und sowas. Und der war auch nicht so, ich war auch nicht so ganz zufrieden, um ehrlich zu sein. Obwohl er eigentlich ganz gut war, aber irgendwie, weiß nicht. So, und jetzt haben wir den bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt. Und dann muss ich jetzt natürlich bei der Beschreibung taktieren. Weil ich kann ja nicht schreiben, ich habe den nie benutzt, weil ich nicht zufrieden damit bin. Weil dann denken ja die Leute, ja, dann kaufe ich den auch nicht, wenn der nicht gut ist, ne? So. Ja. Und das zweite habe ich dann überlegt, denn dann könnte man schreiben, die Katzen haben da Angst davor. Und dann dachte ich, nee, dann denken die Leute, das Ding ist voller Katzenhaare und das wollen sie auch nicht haben, was ja auch nicht stimmt. Und dann haben wir uns ein bisschen beraten und haben dann in den Text geschrieben, ja, wir verkaufen ihn wieder, weil unser Kleiner Angst davor hat. Unser kleiner Sohn hat Angst vor dem Staubsaugerroboter.
Deswegen verkaufen wir den. Du hast den erfindenden Sohn wieder rausgepackt. Ja, den erfundenen Sohn wieder rausgepackt.
Und hat auch funktioniert. Und dann kam neulich jemand, den abgeholt und habe ich gedacht, wie schön das gewesen wäre, wenn zum Beispiel einer von euch beiden hier gewesen wäre und so aus dem Hintergrund, ja, endlich verkauft ihr das Ding.
Ja, so. Wenn er cool, wenn du so, wenn das sozusagen dein Fall wäre, mit dem du wirklich in die Medien und kommst und ins Gefängnis, im ja, Sinne von Mann entführt Kind um eBay, so dass du wirklich, und es ist einfach die netteste Entführung aller Zeiten, also wirklich auch mit Süßigkeiten gelockt, wirklich Spielplatz gegangen, alle Klischees erfüllt, aber wirklich halt nur, kannst du bitte hier eine Stunde in der Wohnung einfach sitzen, weil da kommt jetzt gleich einer, der kauft einen Staubsauger und wäre cool, wenn du sowas sagst wie Papa, endlich kann ich glücklich werden oder sowas und ja. Dann lasse ich dich frei auch.
Ja, das hast du jetzt in eine sehr angenehme Richtung gedreht, das Thema, muss ich sagen.
Aber ja. Ich finde es interessant, dass seine Annahme ist, dass man, wenn man das liest, denkt, dass das Gerät nicht gut ist, wenn jemand schreibt, ich bin damit nicht klargekommen, weil nee, ich würde dann nicht, als...
Ich hätte gesehen, dass ich halt nie benutzt habe.
Ja, aber da würde ich als Käufer denken, ja, der Idiot, weiß nicht, wie es okay, funktioniert, ja. Deswegen kaufe ich
das. Das wäre auch gut gewesen, ja, wenn ich gesagt hätte, ich bin einfach zu doof, das zu benutzen, stimmt. Ach,
muss man denn überhaupt einen Grund angeben?
Ja, kommt besser, ne? Man erhöht die Verkaufschancen.
Ein Verkauf ist ja immer auch eine Geschichte erzählen.
Ja, richtig. Das habe ich in der letzten Nils-Ausgabe gelesen. Da war hinten noch so ein Special drin, die immer seine alten Platten los wird und so.
Gut, ja. dann mache ich einfach so ein paar Absätze von Faust nächstes Mal rein, wenn ich was verkaufe.
Oh ja, so Sachen reimen, das freut die Leute. Ja. Oder reimen darf eBay Kleinanzeigen den Leuten schreiben, das kommt schon auch gut.
Ja.
Ich biete diesen Schrank, ich bin nämlich krank. Ich kann ihn nicht mehr öffnen. Oh, öffnen ist ein schwieriges Wort. Ich kann ihn nicht mehr öffnen.
Jetzt bin ich gespannt.
Geht nicht, glaube ich. Ist eins von den Dingern, die geht nicht. Löffeln vielleicht oder irgendwie um so ein bisschen so nah dran. Köfte? Vielleicht Köfte?
Vielleicht, ich kann ihn nicht mehr öffnen, mir fehlt... Ich kann
dazu die
öffnen.
Köfte.
Ich kann ihn nicht mehr öffnen, denn mir fehlt das Knöpföffchen.
Ja, na gut, so kann man natürlich auch ein bisschen schummeln, ne?
Was?
Aber sag mal, ich habe mir auch überlegt, so einen Staubsaugerroboter zu holen, so schon länger irgendwie, aber ich habe auch das Gefühl, dass das mich nerven würde, dass man das so zwei, dreimal, wie du halt auch sagst. Und haben ja auch, voll viele haben die Dinger, ich verstehe nicht. Gibt's da welche, die gibt's nicht, also muss man vielleicht mehr ausgeben, damit die schön leise sind? Nee,
die sind auch schon gut, aber ist glaube ich praktisch, wenn du halt einfach aus dem Haus gehst, das Ding fährt rum, dann kommst du in dein Haus und alles ist sauber. Wenn du aber währenddessen zu Hause sitzt und hier mal so ein Ding rumfährt, ist das irgendwie nervig.
Ja. Setzen sich die Katzen da auch drauf? Oder ist das nur eine urbane Legende, dass man das mithält?
Die finden das nicht so cool.
Katzen haben eigentlich fast immer alle Angst vor Plastiktüten und Staubsaugern.
Ja.
Da ist unsere Katze auch komplett ausgerastet immer. Und Katzenmördern. Und auch, ja, auch Kalaschnikows. Finden die auch nicht so ganz so geil. Aber ja.
Ich hatte auch mal einen Staubsaugerroboter zum Test hier und das war bei uns in der Wohnung unmöglich. Wir haben hier so einen Holzboden und ein paar Teppiche, also so Auslegeware und irgendwie ein paar Teppiche rumliegen, also Läufer und so und dann irgendwie ein paar Kabel in den Ecken und so und wir sind dann weggegangen, da habe ich alle 5 Minuten so eine SMS von dem Roboter bekommen. Ich stecke fest. Ich komme hier nicht weiter.
Ich brauche Hilfe.
Was ist Liebe?
Und dann bin ich nach Hause gekommen.
Ich stecke fest, was ist Liebe? Wer bin ich? Was ist meine Bestimmung?
Was ist ein Mensch?
Was ist ein Mensch?
Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann waren 37 Kabel verknotet und 3 Decken von Tischen gezogen und das war völliger Stuss.
Ja, aber warte mal, 37 Kabel verdingst, das klingt so ein bisschen wie der Anfang von Skynet einfach so. Der fängt schon an, sich das aufzubauen, das Netzwerk. So.
Ja.
Nie wieder Staubsaugen.
Und dann auf der ganzen Welt alle so mit, das zu sagen, so mit so einer Computerstimme. Nie wieder
Staubsaugen. Wie
der Aufstand der Staubsauger. Wie hört denn
dein Saugroboter an, wie dein Helmut Kohl?
Weiß ich nicht, aber ich fände es so lustig. Schau vor, der albernste Schlachtfeld aller Zeiten, so einfach so auf der einen Seite so eine Menschenarmee und auf der anderen Seite wirklich nur so Staubsaugerroboter, also, ja, die so auf einen zurollen und immer so gegen das Bein so fahren. Und alle die Menschen so, okay, das ist jetzt der, okay, ciao. Wir machen die einfach aus und wir haben gewonnen.
Wir machen die einfach aus.
Bitte, wir wollen nicht mehr Staubsaugen.
Nach den beunruhigten Vorgartentrends habe ich noch einen beunruhigten Facebook-Trend gesehen.
Facebook-Trend mit Markus. In der
aktuellen Nils-Ausgabe, wo ich Nils vollkommen recht geben muss. Und zwar haben jetzt auf einmal Leute angefangen, es gibt jetzt auch so ein, früher hat man das Stöckchen genannt bei Bloggern oder so, wo man so zu einem Thema irgendwas postet. Und aktuell ist das zum Beispiel 10 Alben oder 10 Filme, die einem was bedeuten, jeden Tag ein Film oder ein Album, aber ohne was dazu zu sagen, sondern nur das Cover oder nur ein Ausschnitt aus dem Film oder nur das Poster oder sowas. Und wo Nils zu Recht sagte auf Facebook, was soll der Scheiß? Wenn ihr das schon postet, will ich doch wissen, warum euch das was bedeutet. Und Nils, da wollte ich nur sagen, da muss ich absolut recht geben, weil ich verstehe das auch nicht, was das soll.
Vielen Dank, Herm. Ich finde das gut, dass wir unsere Gespräche jetzt auf den Podcast verlagern.
Ja, das ist mir wichtig.
Einzige Augenblick ist, wo man sich noch Dinge sagen kann.
Ja,
ich finde das ätzend. Ich habe jetzt auch einfach, weil ich meine, die Leute benutzen diese, also gerade Facebook ja wirklich nur noch, um irgendwie Zerstreuung zu finden. Und dieses poste 10 Bilder, aber ohne Kommentar, das ist auch so eine komische Aufforderung. So, ja. Du darfst keine Meinung dazu haben oder mich interessiert deine Scheißmeinung nicht, zeig mir nur die Bilder oder so. Ja. Und deswegen finde ich, dass die Leute das, wenn sie das schon machen, dann auch dazu schreiben sollten, warum dieser Film oder diese Platte so toll für sie war.
Interessiert es euch wirklich?
Naja, wenn schon jemand postet, also bei manchen interessiert mich das dann schon, warum sie Album XY oder so gut finden.
Also ich habe mehr Musik dadurch entdeckt, dass jemand irgendwie gesagt hat, so ey, hier, das ist cool, hör dir das mal an. Oder jemand gesagt hat, so hier, das ist interessant. Oder ich eine Kritik gelesen habe von jemandem, der eine Platte super fand, als irgendwie durch Zufall, weil ich die Platte plötzlich auf dem Plattenspieler liegen hatte oder so.
Ja, also ich habe prinzipiell schon das Prinzip der Empfehlung verstanden, Nils, das ist mir schon klar. Ich meinte mich zum Beispiel auf Facebook und habe ich halt eine andere Meinung als ihr beiden, aber mich interessiert sowas null. Also wenn da irgendjemand ein random Facebook-Leute, ich kenne die Leute, also gerade Facebook, ey, da ist nur Scheiße immer. Wenn da irgendjemand mich da irgendwie einen riesen Absatz drüber schreibt, warum er irgendwie irgendeine Metallica-Platte gut findet und aus dem Grund denke ich mir, das ist mir so egal irgendwie,
aber
weiß ich nicht, da bin ich halt anders vielleicht.
Na, aber dir ist es ja auch egal, wenn er einfach nur das Bild postet. Also dir ist es ja einfach grundsätzlich egal.
Ja, das stimmt. Obwohl ich es so einfacher finde, dann denke ich mir so, wenn ich die Platte kenne, dann schmunzle ich so ein bisschen und denke mir so, stimmt, die Platte war gut, hat einen guten Geschmack. Und dann denke ich mir nicht weiter nach, aber ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ich finde es halt, man muss halt Unterschiede machen. Ich glaube, manche Leute schreiben dann auch so einen Text und das ist auch so ein bisschen eigentlich auch eine Profilierung so im Sinne von, dass die eigentlich jetzt so, guck mich mal an, ich kenne mich da aus, ich will was sagen, so.
Aber, ja, das gibt es bestimmt auch Leute, die da totalen Stuss schreiben oder 100 Leute, die alle das dann dasselbe schreiben und sagen, ja, bei dieser Platte habe ich meinen ersten Kuss bekommen oder irgend sowas. Das mag ja alles sein, aber grundsätzlich, wenn ich schon irgendwie Facebook aufklappe und da mal irgendwie reingucke, würde ich mehr davon haben, wenn die Leute was dazu schreiben würden, als wenn sie nichts dazu schreiben würden.
Ja, das ist, also bei dir lese ich mir das auch durch, aber da finde ich die meiste Musik nicht so, ist nicht so mein Fall, aber da finde, kannst du mal ganz gut beschreiben, aber ich finde irgendwie, ja, ist es irgendwie, ja, aber das ist einfach, ist ja auch okay, ist ja auch alles gut, es sind ja einfach, wir waren ja schon immer da ein bisschen anders gepolt, wir drei sozusagen, ich bin da nicht so, ich lese auch nie Musikrezensionen und sowas, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch ein Banause oder so, ich zum Beispiel habe die meiste Musik in meinem, also nicht Banause, sondern also in Bezug auf da, dass man jetzt da die ganze Theorie dahinter kennen muss und so, mir gefällt es oder mir gefällt es halt nicht und die meiste Musik, die ich zum Beispiel entdeckt habe, war immer tatsächlich über den Spotify-Algorithmus, dass ich mir einfach irgendwie so, wenn ich das Radio angemacht habe für einen Tune, den ich gut finde, also ich finde, der funktioniert auch gut und wenn mir das gefällt, dann speichere ich das und dann so habe ich das angesammelt über Jahre, so Sachen, wo ich mich auskenne und natürlich auch die Platten, die ich früher gekauft habe, aber es war ja immer so Drum-Bass-Zeugs, aber so generell, ich musste, also ein Review von der Platte hat mich noch nie irgendwie abgeholt, dass ich sage, ich kaufe mir das jetzt.
Aber wenn du damals nach Stuttgart gefahren bist, um Reggae-Platten zu kaufen,
ja.
Dann hast du dir doch im Laden sicherlich auch Platten, hast du dir doch auch im Laden Platten zeigen lassen oder wenn der gesagt hat, hör dir die mal an, nee. Die ist cool oder so.
Nee. Immer nur selber gedickt, immer nur, ich wollte auch nicht, das ist ein bisschen ähnlich wie ich will im Schuhladen auch nicht mit den Leuten reden. Ich habe dann einfach immer ich habe in der Plattenkiste so rumgedickt und mir dann so einen Stapel gemacht, 20 Stück, die habe ich alle angehört. Viel war dann Müll und manche waren gut und dann hatte ich auch immer das Gefühl, das ist dann wie so Goldmining gewesen. So, wenn ich dann was finde, dann habe ich da irgendwie so ein bisschen Arbeit auch reingesteckt und das entdeckt. Das fand ich gut. Ja. Und damals gab es auch so ein Magazin, was sich so mit jamaikanischer Tanzmusik beschäftigt hat. Da gab es auch Reviews, haben mich auch nicht interessiert. Mich habe eher immer so die Hintergrundstories zu den Künstlern interessiert, so woher die kommen, was die so machen und so. Aber wenn irgend so ein Musikjournalist über irgendwas schreibt, das habe ich nie, hat mich nie abgeholt, weil ich immer denke, ja, ist halt sein Geschmack auch ein bisschen wahrscheinlich drin. Keine Ahnung, ja, aber ist ja auch egal, mein Gott.
Ich lese leider immer gerne Verrisse von Sachen.
Ja, das kann unterhaltsam sein, aber muss ich sagen, klar, wenn man die Platte kennt, also wenn ich zum Beispiel eine Platte kenne und ich finde die auch nicht geil und dann kommt jemand, der gut mit Worten kann und die dann so verreißt, das finde ich dann unterhaltsam.
Ja, ich habe irgendwann aufgehört, Verrisse zu lesen, weil das ist ja
Seele.
Das ist ja das Einfachste, was es gibt. Einen guten Verriss kann jeder schreiben,
ja.
Aber ein gutes Lob auf eine Platte, das kriegen nicht alle hin. Das ist schwierig.
Eine gute Platte hinbekommen ist schwierig.
Das stimmt, das auch.
Das auch.
Ach, so. Jetzt haben wir so lang Intro gehabt, 50 Minuten Intro. Zu dem vielleicht wichtigsten Thema, Nils.
Ja, genau. Folgendes. Ich habe Folgendes erlebt heute auf der Straße. ich bin am Bürgersteig gelaufen mit Maria und dann kam uns eine Gruppe von jungen Männern, Anfang 20 mögen sie gewesen sein, 5 oder 6 Jungs, kamen uns entgegen und wir durften Ohrenzeuge eines kleinen Gesprächsfetzens werden, wo der eine gesagt hat, ja, klar, und in den Ferien lese ich ein Buch. Und der andere so, ja, lieber saufen. Und das war eines der schönsten Gespräche, die ich jemals belauschen durfte.
Du bist dann direkt mit dem mitgegangen, oder?
Ja, na klar.
War da irgendwo in der Nähe auch der Corona-Junge? Das wäre noch das beste
Abschluss. Nee, der war leider nicht, der war jünger.
Der Corona-Junge?
Ja. Was? Ja, naja, der scheiß Corona.
So.
Ja, du, der hat es ja vorher schon erkannt. Ja?
Absolut.
Das war ja bevor dem großen Ausbruch, bevor der offiziellen Pandemie und so, hat dieser Junge, den Nils beobachtet, eigentlich schon das ganze Ausmaß von 2020, also eigentlich mit ganz 2020 ja schon zusammengefasst mit dem
Scheiß Corona.
Der wird bestimmt mal so ein Minority Report, so ein Seher.
Glaubt ihr, das wird alles mal verfilmt? Diese ganze Pandemie?
Achso, ich dachte der Junge.
Ja, der Junge wäre auch gut, ja. Der Junge könnte so ein Detlef Book-Film sein. So.
Ich hatte neulich, es war lustig, als ich mit Maria unterwegs war, wir haben ja gerade so ein paar Tagestouren gemacht, so hochzeitsreisemäßig quasi. Und da haben wir auch genau darüber geredet. Da haben wir uns überlegt, was da für Filme kommen werden, die die sozusagen die Pandemie thematisieren und haben uns dann den perfekten deutschen Film über Corona überlegt, der auf jeden Fall so kommen wird, wo ein Ehepaar, beide so Ende 40, Anfang 50, in der Ehe läuft es nicht mehr so richtig gut. Man lebt ein bisschen nebeneinander her. Sie haben natürlich eine tolle, schicke Wohnung in Prenzlauer Berg. Er wahrscheinlich Agentur, sie so ein bisschen, macht so ein bisschen dies und das. Sie sind beide sehr schick, sehr modern, sehr beliebt bei ihren Freunden, gute Gastgeber, haben immer erlesene Weine zu Hause.
Und, viel Beton und Glas im Haus.
Genau, und er muss auf Geschäftsreise nach Dresden und ist dann im Hotel, als die Pandemie ausbricht und gesagt wird, er muss jetzt 2 Wochen im Hotel bleiben und alleine, und sie muss 2 Wochen alleine zu Hause bleiben. Und der Struggle, den diese Beziehung dann hat, indem sie zu Hause plötzlich ihr Leben neu überdenkt und er auch, dann sieht man auch so Einstellungen, wie er in dem Hotel so alleine in der Hotelküche sich abends so ein Sandwich macht irgendwie und da so steht und nochmal so nachsalzt und irgendwie das so alleine isst und aus dem Fenster aufs nächtliche Dresden guckt, während sie irgendwie nochmal so über ihre Liebhaber nachdenkt und so. Also genau dieser Film wird auf jeden Fall kommen.
Ich sehe auch schon den ersten Sat.1-Film, wo es darum geht, um so eine Romanze, die sich aber nur über Zoom kennen bislang, bis sie sich dann endlich in echt treffen dürfen.
Oh Gott, stimmt, das ist der Horror auf jeden, stimmt. Das heißt dann wahrscheinlich so, Liebe mit Lag. Oder irgendwie Verbindungsgefühle oder sowas. Oder,
Zoom ins Herz.
Ja, genau. Zoom direkt ins Herz, genau. Und er hat Zoom gemacht.
Ah. Genau.
Aber Zoom. So heißt es dann einfach.
Oh, das ärgert mich,
you in my Zoom.
Ich wieder höre, ne? Ich wollte euch die schon seit Monaten fragen, ob ihr Lust habt, in mir zu so einer 90er-Party zu kommen, wo die Venga Boys auftreten. Aber dann kam ja Corona.
Ja, ist alles heute undenkbar.
Heute undenkbar, ja. Aber verhaftet mich doch.
Ich würde aber
mitkommen. Ich will zu den Venga Boys. Verhaftet mich doch.
Ich komme mit, wenn das klappt, auf jeden Fall.
Das ist ja nur ein Get-Together mit den Venga Boys. Ist ja jetzt kein Konzert oder so.
Können wir uns nicht irgendwie so Meet and Greet kaufen mit denen?
Bestimmt, machen die.
Hätte ich Bock. Ja, ihr könnt uns auf Patreon dafür unterstützen, wenn ihr Bock habt da draußen. Wir machen dann für euch ein Meet and Greet.
Könnt
ihr
auch direkt eine Überweisung machen.
Ja.
Also folgende IBAN.
Folgende IBAN.
Was soll die Venga Boys gerade machen?
Vielleicht
die Kostüme halt über ihren
Bus, ne?
Die haben
Bus,
tatsächlich, ne? Neulich, wo es mir einfällt, Zoom gemacht als Song, wo sie dann, das war auch sehr lustig, wo die haben.
Ach,
die,
echt? Ja,
fällt mir gerade wieder ein.
Ah, Mann, siehst du, wäre ich doch mal Musik Ghostwriter geworden.
Ja, das. Tja, hätte jetzt ein paar Cent gemacht, aber so.
Zoom, Donny. Ja, das war jetzt ein Insider für Age of Empires Menschen.
Okay, cool. Was ich aber eigentlich gerade sagen wollte, als das zweitwichtigste Thema nach dem Jungen, der sagte, dass er keine Bücher in den Ferien liest, ist ja, dass hier uns der Ehemann Nils Buckelberg vom digitalen Auge steht. Und Nils, magst du noch ein paar Worte zu eurer Hochzeit verlieren? Ich frage mich die ganze Zeit, wie das war. Ihr seid ja morgens, oder möchtest du darüber reden? Ja.
Ja, klar.
Okay, gut. Ihr seid ja morgens, das fand ich so schön, schon mit eurem quasi fertigen Outfit in Berlin in den Zug gestiegen. Dann kurz Pause in Köln, Standesamt, bisschen feiern in dem Rahmen, wie es geht, und dann wieder zurückgefahren, ne?
Genau, der ursprüngliche Plan war ja, dass wir in Köln standesamtlich heiraten, damit so meine Familie und meine Gang da so hinkommen kann und wir dann hier in Berlin die Party machen, wo dann nochmal alle kommen und auch vor allem Marias Familie und so weiter und so fort. Das war so ein bisschen so der Plan und deswegen hatten wir quasi diesen Standesamtstermin in Köln auch in der Tesch und dann kam dieser ganze Corona-Quatsch und wir hatten aber den Termin und haben gesagt, okay, dann machen wir ihn halt. Und dann hieß es darf nur ein Trauzeuge pro Person mit reinkommen und dann haben wir gesagt, okay, weil wir haben auch beide mehrere Trauzeugen, dann lass uns das mal einfach lassen, dann gehen wir beide einfach alleine rein und dann fahren wir auch wieder nach Hause. Das war so die Idee. Und ja, dann sind wir dahin, eben ohne Trauzeugen und dann noch eine Freundin getroffen, die irgendwie Unterlagen für uns hatte und sind morgens hier, weiß ich nicht, um 6 oder vor, ja, ich glaube so gegen 6 in Zug gestiegen nach Köln, um auch rechtzeitig da zu sein. Dann haben wir uns da noch mit einer Fotografin getroffen, die durfte auch mit rein, damit wir irgendwie ein bisschen Fotos haben. Und meine beste Freundin hier aus Berlin, die auch eigentlich Trauzeugin gewesen wäre, die hat organisiert, dass wir von ein paar Leuten da überrascht wurden, was dafür sorgte, dass als wir rauskamen, unter anderem meine Eltern da waren, dann war noch eine Freundin von Maria da und dann waren noch mehrere Leute aus meinem Freundeskreis, alle irgendwie so mit Abstand und Masken und mein Vater hat dann zum Beispiel, weil der, weil man ja auch anstoßen soll, haben meine Eltern so ein bisschen Sekt und Gläser mitgebracht, um vorm Standesamt anzustoßen. Und dann hat mein Vater auf so einen Pizzaschieber, den man so aus dem Holzofen kennt, hat er vorne so zwei Schienen drauf genagelt, damit man da die Sektgläser perfekt reinpacken kann in die Schiene, damit die nicht runterfallen. Hat dann da den Sekt eingegossen und mit diesem Pizzaschieber den Leuten die Sektgläser serviert, was sehr lustig war. Und ja, und dann haben wir da irgendwie mit den Leuten, die da waren, war es dann total niedlich und haben dann da so ein bisschen uns feiern lassen und dann sind wir noch ins Früh gegangen, um Kölsch zu trinken, bevor wir nach Hause fahren. Und da, das war auch eine schöne Begegnung. Es gibt ja das Frühkölsch, das ist so in der Nähe vom Dom, so eine Brauerei, ein klassisches Kölsch und die haben auch so einen Shop nebenan mit so Souvenirs und so Gedöns. Und dann haben Maria und ich so ein paar Fotos gemacht, haben uns da in die Nähe von diesem Shop gesetzt, weil da auch der, ich glaube, der Heinzelmann, ist das der Heinzelmannbrunnen? Ja, das ist der Heinzelmannbrunnen, um dann einen Brunnen, ja. Brunnen auf Fotos zu machen. Und dann kam der junge Verkäufer aus diesem Laden raus und hat uns dann so einen Karton gegeben, wo drauf stand, ich glaube, vom Fisternölche zum Ehepaar, also weil Fisternölche ist Kölsch für Affärchen. Und dann Frühkölsch wünscht alles Gute, stand so drauf und hab mir den aufgemacht, dann waren zwei Kölschgläser drin, eine Flasche Früh und ein Flaschenöffner von Früh, so fürs Ehepaar, auf den Gläsern steht auch drauf, zur kölschen Hochzeit oder so. Und das hat er uns dann geschenkt und dann hat er mir das überreicht mit den Worten, weil er ja auch so ein großer Gästeliste-Geisterbahn-Fan ist. Deswegen an dieser Stelle herzliche Grüße an den jungen Nachwuchskürbis aus dem Früh-Souvenirshop. Also ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut darüber.
Klingt ja mega.
Na, das war, also deswegen, wer heiratet, kann ich nur empfehlen, beim Früh noch kurz vorbeizugucken im Brautoutfit, damit man sich dann noch ein Geschenk abkaufen kann.
Kannst du mal MyDeals reinstellen, den Tipp.
und dann sind wir in
der Rabattcode Nils 1.
Genau. Und dann sind wir in den Zug gestiegen, sind nach Hause gefahren. Dann hatten Marias Familie hat dann für uns hier irgendwie die Wohnung noch ein bisschen hochzeitlich dekoriert und dann waren wir plötzlich verheiratet.
Was ist denn hochzeitlich dekoriert?
Bisschen Ballons, ihr kennt Moritz, der hat sich hier richtig ausgetobt, was Konfetti und Ballons betrifft und so und wir haben auch ein paar Blümchen bekommen, die wurden dann hier schön arrangiert und so, das war irgendwie sehr niedlich alles.
Ach schön. Schön. Und dann aber ordentlich auch gefeiert nochmal dann oder?
Wir haben dann am nächsten Abend bei Marias Eltern im Garten so ein bisschen noch, also meine beste Freundin und unsere gemeinsame Tochter eingeladen. Und haben da in ganz kleiner Runde irgendwie noch so ein bisschen gefeiert, aber die große Feier wird auf jeden Fall noch nachgeholt.
Also es war nur ein Get-Together, wollte man hier an der Stelle auch nochmal.
Es war ein völlig harmloses, ungefährliches
Get-Together. Bitte nicht verhaften, es war ein Get-Together.
Bitte nicht verhaften, verhaftet mich doch dafür, dass ich heirate, aber nicht für dieses Get-Together.
Schön, also gratuliere auch von, wir haben ja schon geschrieben oder beziehungsweise schon drüber gequatscht, aber auch von mir, Gratulation zur Hochzeit.
Vielen Dank, vielen Dank. Es ist wirklich ein großer Spaß. Es ist vor allem auch, wenn man das Vergnügen hat, eine Frau wie Maria heiraten zu dürfen, ist natürlich erst recht schön. Aber das hat echt Spaß. Dafür, dass es alles so improvisiert war und wie nichts gemacht werden konnte, was wir eigentlich machen wollten, hat das dann erstaunlich viel Spaß gemacht.
Ach, toll.
Schön.
Was ich mich unabhängig davon gefragt habe, wie ist denn das zurzeit Zug zu fahren überhaupt? Wie war denn das so?
Ja, ich finde es, man muss ja die ganze Zeit Maske aufhaben. Mhm. Ich fand es ein bisschen, und in der die Typen um uns rum haben alle das mit den Masken nicht immer so hundertprozentig kapiert. Das ist so, man fühlt es ja schon ein bisschen komisch, aber ich meine, muss halt, ne?
Ja,
geht ja. Irgendwie geht es dann auch.
Ich habe immer, wenn ich die Maske aufziehe, ich weiß nicht, ob das andere Leute auch haben, aber wenn ich so zum Beispiel kurz bevor ich in Edeka gehe oder sowas, keine Ahnung, dann ziehe ich die halt auf, ne? Und dann immer, wenn ich diese paar Meter bis dahin laufe, fühle ich mich irgendwie immer so ein bisschen beobachtet oder so ein bisschen, ist mir irgendwie so halb peinlich, so, keine Ahnung. Wobei ich aber dann denke, alle haben es ja auf, aber es ist ein weirdes Gefühl, wisst ihr, was ich meine? Es ist so, ja, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie, ich habe zum Beispiel nichts dagegen, gerade zum Einkaufen, also man gewöhnt sich auch dran, mein Gott, dann ziehst du halt die Maske auf, aber. Ich finde es irgendwie ist es mir peinlich, der Moment, wenn ich die Maske aufziehe.
Ich hab irgendwie immer noch so ein Überfallgefühl, wenn ich die aufziehe und wo reingehe. Ja. Das werde ich nicht los.
Weil ich habe auch so ein Halstuch immer um, das ist ja als Maske, dann ziehe ich das auch mal so hoch und dann denke ich immer so, wie so ein Räuber laufe ich hier rum.
Ja, ja, ich habe mich aber dabei auch schon erwischt, wie ich so ein bisschen kleinbürgerlich mit den Augen rolle, wenn ich so Leute sehe, die keine richtige Maske haben. Ne? Da habe ich mich auch schon dabei erwischt, dass ich mir so dachte, so, na, okay, aber das ist ja keine richtige Maske, mein Kollege. Ne? Also, so geht's ja nicht.
Ich war zuletzt Sonntagmorgens beim Bäcker, waren drei Typen vor mir, die es alle drei geschafft haben, irgendwie das nicht zu checken. Ja. Der erste, der vor mir stand, hatte so eine Einwegmaske, die er gerade offensichtlich das 10. Mal angezogen hat, weil die auch schon super durch war, die er dann irgendwie so übers Gesicht gefummelt hat. Der nächste hat sich einen Kaffee bestellt, hat sich dann an diese Kaffeebar mit Milch und Zucker gestellt und um die Milch richtig reinschütten zu können, sich die Maske abgenommen. Keine Ahnung, was da die Idee des Moves war, aber er konnte das nur mit Maske abmachen. Und der dritte, der stand mit dem Rücken zu mir, weil er gerade bestellt hat, nimmt dann sein Brot, dreht sich um, geht raus und dann sehe ich halt, dass der die Maske unter der Nase hat. Und ich denke so, ey Leute, drei Typen von mir, ihr habt es alle drei nicht gecheckt, ihr seid alle drei erwachsene Männer, was ist denn hier los?
Ich habe neulich einen gesehen, kein Scheiß, der hat zum Husten die Maske so hochgezogen.
Auch Klassiker.
Also wirklich, jetzt ernsthaft. Oh Mann, oder Niesen war es, glaube ich, eins von beiden. Er hat die echt so bewusst hochgezogen und dann wieder auf. Und dann, naja. Naja, wir hoffen einfach das Beste, ne? Es wird schon alles irgendwann.
Ja, das hoffen wir auf jeden Fall.
Was ich neulich sehr lustig fand, in den USA waren so, gab es so Demos vor Fitnessstudios, damit wieder aufmachen. Ja. Und da haben dann so die Fitness-Bros haben dann so Fitnessübungen vor dem Studio gemacht, so als Protest, dass das wieder aufmacht. Und das finde ich so witzig. Also ich finde verschiedene Sachen dran, aber am lustigsten finde ich so diese, wie die Stimmung da gewesen sein muss. Diese aufgeheizte, wütende Stimmung mit so muskelgepackten Bros, die dann so wütend Liegestütze machen. Die Vorstellung finde ich einfach so lustig.
Oder so diese Dumbbells.
So ja, mit oder so Seilspringen so ganz schnell.
Ja, das haben ja auch wirklich extrem viele gut, auf Twitter damit kommentiert, zu sagen, okay, ihr braucht ja gar keine Fitnessstudios.
Ja. Ich hab mich neulich auch schon ein bisschen gefragt, weil ich habe jetzt, ich finde zum Beispiel sowas halt irgendwie lame zu twittern oder so, irgendwelche Firmen anzudingsen irgendwie, aber ich habe mich jetzt schon auch mal gefragt bei meinem Fitnessstudio, bei dem ich jetzt halt 5 Monate nicht war und aber jeden Monat irgendwie 50 Euro überweise, wie ist denn das eigentlich? Weil gemeldet haben die sich auch noch nicht. Ich habe das Gefühl, dass die so ein bisschen so, ja gut, die melden sich nicht, geil.
Das ist so ähnlich, wie wenn du aus Versehen 20 Millionen überwiesen bekommst.
Ja. Aber ich meine, ich will halt auch nicht, you don't wanna be that guy, weißt du? Ich will nicht der Typ sein, der jetzt irgendwie, denen jetzt eine Mail schreibt, so, das ist auch gar nicht so mein Ding, also mein Stil, so, ich meine, klar, habe ich es gerade schon ein bisschen Scheißgefühl, irgendwie jeden Monat Geld aus dem Fenster zu werfen und ich denke halt auch immer im Hinterkopf, ja, die werden ja schon irgendwann selber was anbieten und sagen, das ist dann irgendwie für 5 Monate dann umsonst oder sowas, aber es kommt halt irgendwie nichts.
Nee,
und
nicht,
so langsam denke ich mir schon, dass man da mal anschreiben muss irgendwie und sagen, ja, Leute, nicht mal eine Mail oder gar nichts, also was ist denn eigentlich los? Ich meine, ich zahle jeden Monat, kann aber nichts machen, also
Ich finde das übrigens überhaupt nicht. Das
ist auch eine große Kette übrigens, aber ich will jetzt nicht sagen. Eben.
Also ich finde das weder spieß noch kleinbürgerlich, dazu sagen, Leute, ich zahle euch hier monatelang für etwas, was ihr mir nicht erbringen könnt. Aber dann müssen wir da jetzt einen Weg finden, wie ich dieses Geld nicht aus dem Fenster rausgeschmissen habe, weil Fitnessstudios nichts sind, dem ich spende, weil sie mir so wahnsinnig leid tun.
Ja.
Ich meine, gerade das sind ja immer die einen auf so 2-Jahres-Verträge festnageln und einen nicht mehr rauslassen und sowas alles. Deswegen, also da ist, glaube ich, Mitleid am unangebrachtesten.
Ich schreibe da heute mal eine E-Mail, ich halte euch auf dem Laufenden.
Umso überraschender fand ich übrigens, wie easy das alles mit der Deutschen Bahn ging, so mit so Erstattung und sowas, dass man ja sogar als Bankart irgendwie die Bankart Sachen erstattet bekommt und sowas. Da war ich überrascht, wie easy das ging.
Das stimmt.
Das als kleiner Erstattungsupdate hier von uns.
Ja, die Erstattungsecke hier. Oh Gott, wäre das schlimm, wenn wir so ein Podcast wären, so ein Service-Podcast, ey. Ja, wirklich so. Schau mal vor, unser Podcast hat ja auch wirklich so Kategorien, in denen wir uns immer halten, so. Also immer so 15 Minuten das, dann 15 Minuten Storytime und dann so die Unterhaltungsecke.
Und hier die kleine Parodie-Ecke.
Ja, die Bastel-Corner mit Nils, was ist neu auf dem Bastelmarkt.
Ja. Ich glaube, Herm ist eher der Bastler von uns.
Ich mache auch so eine kleine Bauchredner-Ecke, aber halt nur podcastmäßig.
Kannst du das mal vorführen? Wie
würde ich da trotzdem den Mund so zulassen und reden.
Hallo, ich bin ein kleines Nilpferd.
Oh, du bist aber frech.
Und, ja.
So ungefähr wäre das.
Wow. Hammer.
Das war aus dem Originalprogramm eines, den habe ich vorhin gesehen, der hat ein kleines Nilpferd als Bauchrednerpuppe.
Geil.
Kommt bald nach Augsburg.
Ich habe neulich gesehen, wie Nilpferde in Japan mit Melonen gefüttert werden. Das ist also Hammer, das müsst ihr euch mal googeln. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Die kriegen dann so eine ganze Melone ins Maul und dann tun die die so mit einem Happen, so eine riesen Melone einfach so, als wäre es nichts, zermanschen. Das sieht geil aus.
Die gefährlichsten Tiere
im Hintergrund hört man halt die ganze Zeit so Japaner so, und dann diese mittendrin da dieses riesen, vielleicht ist es ein Flusspferd übrigens, glaube ich, nicht ein Nilpferd, aber es ist das gleiche, warte mal, Flusspferd, Nilpferd, ist das gleiche?
Kommt das für Fluss an?
Ich glaube schon, ja.
Spreepferd.
Ich meine, im Endeffekt ist der Pazifik ja auch nur ein großer Fluss, ne? Ziemlich breit, aber es ist, ja, kann man schon sagen.
Na, ist das so? Fließt da das Wasser von A nach B?
Ja, ich weiß es auch nicht. Komm. Mit dieser Frage entlassen wir euch da draußen, würde ich mal sagen. Ja. Denkt mal drüber nach. Schreibt gerne dem Herrn die Antwort auf Twitter.
Ja, gerne.
Einfach mal adden.
Ja. Und gerne auch mich korrigieren mit irgendwelchen anderen Sachen noch. Da freue ich mich immer.
Ja, und vielleicht auch einen Kachel mal mit reinnehmen nochmal. Ja, warum nicht?
Wunderbar.
Oh, herrlich. Jetzt wird ein Schuh draus. Ja, liebe Leute.
Ja. Schon seit 2 Tagen nichts mehr von ihm gehört.
Ich wollte noch irgendwas unbedingt erzählen.
Ich habe ein Flugzeug am Himmel gesehen übrigens neulich. Also von daher,
was hast du ein Flugzeug?
Ja, von daher, ich bin Team, bin ich dann Team Herm? Ich weiß es nicht mehr.
Team
auf jeden Fall habe ich an Herm gedacht. Jörg
Kachelmann sagt, man sieht keine Flugzeuge am Himmel. Die sind 2 Tage.
Ja, ich musste an dich denken jedenfalls, als ich neulich ein Flugzeug am Himmel gesehen habe.
Ah. Ich habe sie im Bauch.
Aber Nils, was wolltest du denn noch erzählen? Kann man dir helfen, mit der auf die Sprünge zu kommen? Nee, was könnte es denn gewesen sein? Welche Richtung war es? Hochzeit? Du hast über deine Hochzeit erzählt. Dann hast du noch gehabt diese Mauern, die dir aufgefallen sind. Dann hatten wir noch dein
Magazin.
Vielleicht wolltest
du noch das mega krasse Hochzeitsgeschenk deiner Frau verraten.
Nee, aber kann ich natürlich. Weil Herm war ja beteiligt. Ich habe nämlich ein tolles Geschenk zur Hochzeit von Maria bekommen. Also es war so, ne? Maria und ich irgendwie so, klar, Hochzeit waren beide aufgeregt und so. Irgendwann hat Maria mal so ein bisschen droppen lassen, so, ja, und dann noch das Geschenk für dich und so. Und ich so, oh fuck, die schenkt mir was zur Hochzeit. Ich hatte bis dahin gedacht, wir heiraten ja, wir schenken uns ja uns. Ich wusste nicht, dass wir uns jetzt auch Geschenke zur Hochzeit machen und so. Mhm. Und dann bin ich irgendwie nochmal losgegangen, bin so in die Stadt gegangen, hab so ein bisschen so geguckt, so, was kann ich ihr schenken und so. Und ich weiß ja auch so, was sie mag. Und dann wusste ich aber jetzt nicht so, in welcher Preisklasse bewegen wir uns jetzt geschenkemäßig und so. Und hab dann so ein bisschen gemutmaßt und habe ihr dann irgendwann ein Geschenk besorgt und bin dann nach Hause und habe gedacht, okay, ich bin jetzt auf jeden Fall gewappnet für den nächsten Tag. Und dann habe ich ihr das geschenkt, das war so ein teurer Stift, der so ein bisschen nobler ist, sie mag das halt, wenn es so ein bisschen schicker ist. Und dann habe ich gedacht so, wenn sie mit dem Stift dann auch noch sozusagen die Eheurkunde unterschreibt, dann hat der immer diese Erinnerung und dann kann sie, wenn sie auf der Arbeit mit dem Stift Verträge macht oder Notizen oder so, hat sie immer diese Erinnerung zur Hand an die Eheschließung, an die Hochzeit. Und das war so der romantische Gedanke dahinter. Und dann habe ich ihm diesen Stift geholt und so und dann habe ich ihr den geschenkt, sie hat sich mega gefreut, sie fand auch die Idee ganz süß und fand das toll und alles war gut und so. Am nächsten Tag fahren wir nach Köln und dann im Zug sagt sie, soll ich dir dein Geschenk geben? Ich so, ja klar, gerne, her damit. Und dann hat sie mir ein Single-Cover gegeben, wie ich dann erfahren habe, gestaltet von The Master Markus Herm Hermann himself gestaltet. Und dann war es so ein bisschen so ein Rätsel und ich musste raten, was es ist und lange Rede, kurzer Sinn. In Amerika, in San Francisco, ist mein Lieblingsplattenladen auf der ganzen Welt, der heißt Amoeba Music, das ist so ein Riesenplattenladen auf einer ehemaligen Bowlingbahn. Und dem geht es gerade nicht so gut wegen Corona und deswegen haben die eine Spendenaktion gestartet und bei dieser Spendenaktion konnte man unter anderem eine gewisse Summe X spenden und wenn man das dann belegt hat und den geschickt hat, dann hat man dafür, also hat sich dann Dave Eggers hat sich eingeschaltet, das ist ein großer Schriftsteller, The Circle kennen wahrscheinlich die meisten von ihm, das ist mein großer Lieblingsschriftsteller schon seit seinem ersten Buch. Und der liebt diesen Plattenladen auch. Und der hat dann gesagt, ja, ich mache so ein paar Sachen für die Leute, die spenden, für gewisse Summen. Dann konnte man zum Beispiel durch eine Spende dafür sorgen, dass Dave Eggers für einen irgendwie so 5 Bildchen malt und einem schickt, so für einen ganz persönlich. Und es gab aber noch höhere Pledges für mehr Geld. Und eine davon, so eine super exklusive Pledge war, dass Dave Eggers gesagt hat, wer das spendet, es gibt einen super Nudelladen gegenüber von Amoeba, dann gehe ich mit demjenigen da irgendwie Nudeln essen und dann gehen wir rüber zusammen zu Amoeba, kaufen ein bisschen Platten, stöbern ein bisschen Platten und ich werde der Person dann auch noch eine Echo and the Bunnyman-Platte kaufen. Und das so als Pledge angeboten, wenn man eine gewisse Summe X für diesen Laden spendet. Und das hat Maria heimlicherweise gemacht, weil das mein Lieblingsplattenladen und mein Lieblingsschriftsteller ist, und hat mir das geschenkt. Also ich werde, sobald man wieder fliegen kann, werden wir eine kleine Hochzeitsreise nach San Francisco unternehmen. Und ich werde dann mit meinem Lieblingsschriftsteller Nudeln essen gehen und mit ihm sogar noch Platten kaufen gehen. Und er wird mir auch noch eine Echo and the Bunnyman Platte kaufen. Und diese selbstgemalten Bilder von ihm kriege ich übrigens auch noch.
Das finde ich so krass. Also ich habe das jetzt auch deswegen nicht angesprochen, wegen meiner Gestalter Beteiligung dran, sondern weil ich finde, dass das krasseste, perfekteste Nils-Geschenk überhaupt, also ich finde, Maria kann jetzt komplett in den Geschenkeruhestand gehen. Eigentlich gesagt, weil das ist so perfekt. Also ich weiß nicht, was.
Das ist tatsächlich richtig krass. Aber jetzt überleg doch mal, wie du dich fühlst, wenn du der Person dafür einen Stift geschenkt hast.
Ja, vielleicht hast du einen Placenta-Schock oben drauf gelegt oder so.
Nee, das war ja dann auch okay, also weil natürlich wusste sie ja, dass ich jetzt da irgendwie nicht, dass ich wusste das ja nicht und so, deswegen alles gut, aber im ersten Moment war ich so, okay, ich habe ihr einen Stift geschenkt.
Ich habe übrigens, ich kann dich aber beruhigen, Nils, du bist nicht der einzige Mensch der Welt, der schon mal einen Stift verschenkt hat und das war nicht so unbedingt das beste Geschenk, weil ich habe am Weihnachten auch einen Stift verschenkt an meinen Cousin, da war ich in Irland und der hat mich 2 Tage lang nur damit verarscht, weil das war, aber ich muss so die Art verarschen, wo ich selber auch einfach lachen musste, weil ich hatte eigentlich, genau wie du, eigentlich einen super Gedanken dahinter. So, ich habe ihr, meinem kleinen Cousin Robbie habe ich so einen Stift geschenkt. Das ist so eine Schweizer Firma, die halt so diese krassen Superkulis macht irgendwie.
Mont Blanc.
Die sind echt super. Die heißen, das ist diese Marke Caron d'Ache heißen die. Und die sind ja, halt die sind wirklich, cool. Die sind echt cool und die kriegst auch einen. Du kriegst auch in so einer kleinen Box, wo das da genau reinpasst und so, und ich stehe halt voll auf so einen Scheiß. Und ich habe ihm das geschenkt und dann aber, als ich es geschenkt habe, habe ich halt voll gemerkt, das ist halt gar nicht so sein Ding. Es ist auch gar nicht so sein Ding. Er hat das halt nur gesehen für das, was es ist, ein Kulli. So und dann war aber mein anderer Cousin, also mein Robbie hat natürlich, der ist auch vom Gemüt her so, der wird jetzt da nicht irgendwie sich darüber lustig machen, hat sich bedankt, fand's cool und hat mir auch immer wieder versichert, wie cool er es findet. Und dann kam halt Thomas, mein großer Cousin, und dann musste ich wirklich so lachen, weil er hat's erst gesehen und der ist halt einfach Tür ins Haus so, sieht das und sagt so, what? That's your present? Das ist dein Geschenk? Ein scheiß Kulli? Wozu denn was? Und bla bla. Und dann hat er halt 2 Tage lang immer wieder den Gag gemacht, dass er immer diesen Stift dabei hatte und dann immer so Situationen, so gesagt, brauchst du vielleicht einen Stift? So im Sinne von, wo man halt einen Stift halt braucht. Oh, hätte ich, und immer so dieses, oh, hätte ich jetzt bloß einen Stift, dann könnte ich mir das jetzt aufschreiben. Und sowas. Und ja, also ich musste da auch so durch die Hölle gehen, aber ich habe auf jeden Fall lachen müssen. Aber ich kann diese Caron-d'Ache-Stifte echt empfehlen, die sind geil. Aber da muss man vielleicht ein bisschen so ein Design-Nerd sein.
Ich finde die auch geil, ich habe auch einen. Ich habe einen in Gold.
Ja, die Farben sind auch so krass, ne? Ich habe einen in ganz Knall-Neon-Pink, habe ich einen.
Man hat den Neon-Orangen noch. Den haben
wir Swiss Made. Und du hast lebenslange Garantie. Du kannst tatsächlich auch da mal hinschreiben. Ist ganz weird. Hat nämlich ein Kumpel mal gemacht, weil ihm irgendwie so eine Feder rausgesprungen ist. Und dann hat wirklich so, haben die das wirklich geschickt einfach. Und ich stelle mir mal so die Schweizer vor, wie da oben auf dem Berg so die Kuhglocken und dann so im Hintergrund und so. Ja, die müssen wir noch den Feder schicken. Dann schicken die Feder irgendwo hin.
Ja. Naja. Womit wir auch alle Hörer in der Schweiz gerade verloren hätten.
Ja. Ach, die stehen da drüber, weil man eins weiß von Schweizern ist, dass sie Humor haben.
Das stimmt. Das stimmt. So, Leute.
Leute, reingehauen. Ringehackt.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Ist Herm überhaupt noch da? Herm, lebst du noch?
Ja, ich überlege gerade über Stifte. Ich denke gerade über Stifte nach. Das aber, ja.
Du bist doch bestimmt so eine, der mal so, du hast doch bestimmt mal auf eBay so eine Kulli-Sammlung gekauft. Mit so RTL-Kullis von 93 oder irgendwie sowas.
Ja, gute Idee eigentlich. Guck ich direkt mal nach.
In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Auf Ciao, Leute.
Ciao.
Tschüss.
Gästeliste Geisterbahn.